Der Einzug nach Jerusalem. Eine spannende Geschichte, weil so viele konträre Dinge drin vorkommen. Da passt was nicht zusammen, hat man das Gefühl. Jesus zieht nach Jerusalem ein, nicht zum ersten Mal, er ist schon oft nach Jerusalem gereist, mit seinen Freunden auch schon öfter nach Jerusalem gereist, jedes Jahr nach Jerusalem gereist, mit 12 Jahren schon nach Jerusalem gereist, mit seinen Eltern, wo er dann verloren geht und im Tempel wiedergefunden wird, weil er die Priester ausfragt und lernen will und auch lehren will, schon in dem Alter von 12 Jahren. Also eigentlich eine ganz normale Reise, die er da unternimmt. Und doch ist es eine ganz andere Reise, weil er seinen Jüngern schon vorher sagt, was passieren wird dieses Jahr. Es ist ein ganz spezielles Jahr, es ist nicht ein Jahr wie alle anderen. Es ist nicht so same procedure as every year, sondern es ist ganz anders dieses Mal. Denn Jesus sagt schon voraus, dass er das nicht überleben wird. Jedenfalls zuerst einmal nicht überleben wird, dass er leiden wird, dass er getötet werden wird. Die Jünger verstehen das gar nicht. Sie haben gerade so großartige Wunder erlebt. Da ist ein Blinder geheilt worden, der kann wieder sehen. Da ist der Lazarus nach mehreren Tagen, 4 Tage im Grab, plötzlich wieder herausgekommen und man konnte die Tücher abwickeln und man konnte sehen, der Mann lebt wieder, der ist wieder ganz normal unter uns auferweckt worden. In solchen Hochphasen will man doch nichts von Leiden hören und von Schwierigkeiten. Da will man das doch mal genießen, dass es mal richtig gut läuft, dass es gut geht, dass großartige Dinge geschehen. Und dennoch kommt der Einzug nach Jerusalem mit all dem, was danach folgt und uns beschäftigt in dieser Passionszeit bis hin zu Ostern. Ich lese uns mal den Text vor, diesmal aus Lukas, Lukas 19. Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er 2 Jünger und sprach, geht hin in das Dorf, das vor uns liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, was bindet ihr es los, dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern, die in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Ein triumphaler Einzug. Wir haben einige Dinge gehört, einige Begriffe, die ich etwas am Anfang erklären möchte. Nächste Woche ist ja erst Palmsonntag. Wir sind also vor unserer Zeit quasi mit diesem Predigtthema. Nächste Woche sind viele von uns in Cuxhaven. Ich glaube, 180 fahren mit auf die Freizeit. Trotzdem wird hier Gottesdienst sein, aber ein anderes Thema, eben nicht Palmsonntag. Palmsonntag deswegen, weil man sich erinnert an diesen Einzug, wo die Menschen Kleider auf den Weg legten, aber auch Palmzweige abschnitten, das liest man in den Parallelevangelien, Palmzweige abschnitten, auf den Weg legten und Jesus den Weg nach Jerusalem bereiteten. Also symbolische Dinge taten, die eine großartige Bedeutung hatten. Ein Palmzweig wurde zum Beispiel abgeschnitten, wenn ein König kam. Also das war ein Zeichen dafür, hier wird jemand mit Ehren empfangen, ein Herrscher, ein König, ein ganz besonderer, der über uns steht, dessen Herrschaft wir anerkennen, indem wir ihm das zu Füßen legen, den Palmzweig oder auch die Kleidung ausbreiten, damit er einen angenehmen Einzug hat. Es ist ein Sinnbild für das Leben und auch für den Sieg. Ein siegreicher König wurde so empfangen. Wenn er von einem Feldzug zurückkam, dann schnitt man Palmzweige ab, dann legte man die Sachen hin, um zu sagen, wir legen dir alles zu Füßen, du bist der Sieger, du hast den Sieg errungen. So wird Jesus hier empfangen von seinen Freunden und in den Parallelevangelien liest man noch auch von einer Menge von Menschen. Also nicht nur die Jünger, sondern auch eine Menge von Menschen war mit unterwegs und ließ sich mitnehmen in diesen Strom der Begeisterung, in diese echte Begeisterung bei den Jüngern über das, was sie gerade mit Jesus erlebt hatten. Wir lesen als zweites von einem Füllen, ein junger Esel, ein Tier, auf dem noch niemand gesessen hat. Jetzt sind für Esel für uns ja nicht so alltäglich bekannte Tiere. Wenn man in andere Länder reist, da stehen die an jeder Ecke. Ich weiß noch, im Sudan zum Beispiel, da sieht man überall, jeder hat seinen Esel vor der Tür, so wie bei uns das Auto vor der Türe steht. Der ist dann da angebunden und steht dann da den ganzen Tag. Und ich wundere mich immer, die armen Tiere können sich dann gar nicht bewegen, aber denen scheint das nichts zu machen. Die stehen da und freuen sich und sind dann mehr oder weniger bockig, wenn man sie dann braucht. Wahrscheinlich hat das dann auch mit der Behandlung zu tun, die sie vorher erfahren haben. Esel, ein Sinnbild für gewaltloses Handeln und Bescheidenheit. So kann man es nachlesen. Ein Sinnbild für Bescheidenheit. Aber auch ein Reittier, auf dem Richter eingezogen sind. Also Symbole spielen hier eine große Rolle. Jesus reitet auf einem Esel ein. Ich weiß nicht, wie Jesus heute zu uns kommen würde. Was nehmt ihr an? Was denkt ihr? Wie würde er kommen? Mit dem Linienbus? Mit dem Auto, mit dem Flugzeug, mit dem Fahrrad, zu Fuß. Mit Esel wahrscheinlich eher nicht. Das wäre schwierig zu besorgen, den irgendwo hier im Hinterland zu holen. Der Esel steht für Gerechtigkeit, aber auch für Hilfsbereitschaft, für Demut. Und wir begegnen Eseln öfter in der Bibel, als man das denkt. Wenn man mal in Bibelserver eingibt Esel, dann wundert man sich, wie oft der Esel vorkommt in der Bibel. Wahrscheinlich mehr als jedes andere Tier. Ich habe jedenfalls gestern einiges da durchgeguckt, was alles an Eseln in der Bibel vorkommt. Ein paar Esel sind uns ja schon bekannt. Zum Beispiel der Esel an der Krippe Weihnachten. Der darf ja nicht fehlen. Das bezieht sich auf einen Vers aus Jesaja 1, Vers 3. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Also ein intelligentes Tier. Man unterschätzt den Esel oft. Aber er ist gar nicht so dumm, wie es erscheint. Ein Esel wurde benutzt, als der König Salomo gekrönt wurde. David ordnet an, dass man seinen Sohn auf einen Esel setzt, um zu zeigen, dass er jetzt zum König gesalbt wird. Ganz spannend, denn Jesus kommt ja auch aus dem Hause David. Eine Parallele, da ist schon ein König und jetzt wird der eigentliche König eingesetzt, der auf einem Esel einreitet. Bei der Inthronisation von Jehu, 2. Könige 9, Vers 13, wird die Kleidung auf den Boden geworfen, so wie wir das auch in dieser Geschichte lesen. Also es sind einige Handlungen, die hier passieren, wo man merkt, das hat Beziehungen zum Alten Testament, zu den Schriften, zu dem, was Propheten auch schon vorhergesagt haben. Der König wird als König ausgerufen. Das Fest ist gut dazu geeignet. Menschen aus dem ganzen Land kommen zum Passafest nach Jerusalem. Das ist so eine Nachricht, die sich weltweit in der bekannten Welt damals verbreiten wird. Alles, was an diesem Fest öffentlich gemacht wird, wird sich verbreiten. Das ist so wie heute vielleicht ein Eintrag in Facebook, wo dann alle gefällt mir klicken und teilen. Das geht dann blitzschnell um die Welt. So war es da damals. Das Facebook der damaligen Zeit, könnte man sagen. Also es wurde sehr schnell von da aus verbreitet. Aber was für ein König ist Jesus denn? Was für einen König kannten die Menschen bis dahin? Sie kannten gerechte und ungerechte Herrscher, Unterdrücker, die Besatzungsmacht der Römer. Ein König, der bescheiden und demütig einreitet, ohne Armee, ohne Trophäen, ohne Besiegte im Schlepptau, ohne einen Zug von Menschen, die er gefangen genommen hat, hinter sich? Was ist das für ein König? Er ist ein König der Herzen. Es steht zwar an seinem Kreuz später, Jesus Christus, König der Juden, aber das ist als Spott gemeint gewesen. Und wenn man genau hinschaut, dann ist er genau das. Er ist König der Juden und König der ganzen Welt. Ein König reitet ein, aber genauso wie es auch gesagt wurde, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er selbst hat in sich diese Spannung, dass er genau weiß, was kommen wird. Das ist jetzt ein freudiger, ein begeisterter Einzug nach Jerusalem. Die Leute sind echt überzeugt von Jesus. Sie sind begeistert dabei, sie singen Lobpreislieder, sie loben ihn. Aber Jesus weiß, was kommen wird. Er wird den Weg bis ans Kreuz gehen, er wird leiden. Das hat er ihnen gesagt, sie wollten es nicht hören, sie konnten es nicht verstehen. Es wird nicht bei dem Jubel bleiben. Es wird durch schwere Zeiten gehen. Luther hat einmal gesagt, Christus wird am meisten verspottet, wenn er in Purpur gehüllt wird. Wenn wir Christus zu herrschaftlich, zu süß, zu niedlich, zu königlich, zu romantisch darstellen. Er ist der Mann der Schmerzen. Er ist der, der den Weg ans Kreuz gegangen ist. Er ist der, der in das Leiden hineingegangen ist. Nicht der König, der über allem thront und nichts damit zu tun haben will, was Menschen belastet, sondern der, der mitten hineingeht. Ich habe kurze Punkte. Erstens, alles ist vorbereitet. Auch dieses Mal ist alles vorbereitet. Die Jünger werden losgeschickt, sie sollen diesen Esel finden und losbinden. Ich frage mich, wie die das gemacht haben, wie die diesen Esel gefunden haben, wenn da so viele andere Esel stehen. Das muss ein junger Esel sein, auf dem noch keiner geritten ist. Und dieser Esel hatte ja natürlich auch einen Besitzer. Der meldet sich ja auch und sagt, hier, was macht ihr da mit meinem Esel? Wieso bindet ihr den los? Wir selber haben noch nie auf diesem Tier gesessen. Wir warten drauf, dass wir den endlich vernünftig einsetzen können. Wir haben uns zurückgehalten. Und jetzt kommt ihr daher und nehmt einfach unseren Esel mit. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber sie sind bereit, es loszulassen, dieses Ersparte, sag ich mal, dieses Tier, auf das sie viel Hoffnung setzen für die Zukunft, sind sie bereit loszulassen, damit Jesus diesen Esel benutzen kann. Sie stellen ihn zur Verfügung. Ich gehe mal davon aus, dass sie ihn hinterher auch zurückbekommen haben. Sie stellen ihn zur Verfügung. Es ist vorbereitet. Der Weg von Jesus ist vorbereitet. Er reitet auf einem Esel ein, so wie es vorausgesagt ist. Er erfüllt das, was die Propheten schon vorher gesagt haben über ihn. Der Weg ist vorbereitet. Jesus folgt Gottes Plan. Zweitens, ein triumphaler Einzug. Welchen Anspruch hat Jesus? Lässt er sich auf dieser Welle der Begeisterung seiner Jünger wegtragen von seinem eigentlichen Auftrag? Nein. Er bleibt dabei. Er lässt sich nicht von der Begeisterung mitreißen, jetzt in einen Strom zu sagen, ja, ich könnte es ja auch ganz anders regeln. Ich bin ja der Herr der Welt. Ein Wort genügt und alles ist geregelt. Nein, er bleibt dabei, diesen Weg zu gehen, Gott gehorsam zu sein. Das ringt er sich ab in Gethsemane, gehorsam zu sein bis in den Tod. Weil er weiß, was sein Tod für diese Welt bedeuten wird. Die Lösung, die Erlösung, die Lösung von der Schuld, die Erlösung vom Tod, das ewige Leben. Ein triumphaler Einzug. König der Herzen, begeistert von Jesus. In der Masse nimmt die Begeisterung einige Leute mit sich mit. Sie legen das, was sie haben, auf den Boden. Sie sind bereit, die Herrschaft Jesu anzuerkennen. Und sie rufen mit einem Zitat aus dem Alten Testament, gelobt sei der, da kommt der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Ein Zitat aus Psalm 118. Wir brauchen solche Momente Deswegen gibt es Lobpreis in jedem Gottesdienst, hier bei uns im Christustreff und in anderen Gottesdiensten auch, auch wenn der ganz anders aussieht vielleicht, ganz andere Lieder, ganz andere Rhythmen, ganz andere Texte hat. Aber Lobpreis gehört zum Gottesdienst dazu, weil wir uns einreihen in die Reihe derer, die Gott loben für das, was er tut, für die Wunder, die er tut. Und ich bin sicher, wir alle haben letzte Woche Wunder erlebt, auch wenn wir die gar nicht entdeckt haben. Kleine und große Wunder, wo Dinge so gelaufen sind, wie Gott sie vorbereitet hat und die auch ganz anders hätten laufen können. Die wir aber nicht als Wunder verbuchen, sondern die wir als normal, als Zufall, als was weiß ich, unsere eigene Leistung oder was auch immer abbuchen. Dinge, die Gott getan hat, die wir gar nicht so wahrnehmen. Deswegen brauchen wir diesen Lobpreis, deswegen brauchen wir diese Begeisterung für Jesus, dass wir uns mitnehmen lassen in den Lobpreis hinein, damit wir entdecken, was wir eigentlich Gutes bei Jesus haben. Das ist wichtig für uns. Aber das ist nicht alles. Lobpreis und Leiden gehört zusammen. Und wir sehen in der Befreiung der verhafteten Jünger Paulus und Silas im Gefängnis, dass der Lobpreis, nachdem sie geschlagen worden sind und in Ketten gelegt sind, fangen sie an, mitten in der Nacht Gott zu preisen. In einer Situation, die überhaupt nicht an Lobpreis denken lässt. Mit noch blutenden Wunden, zusammengeschlagen, gefoltert, sitzen sie da und fangen an, Gott zu preisen. Und in diesem Lobpreis liegt die Kraft, sie zu befreien. Und die Fesseln fallen von ihnen ab und das Gefängnis bewegt sich. Und alles wird anders. Lobpreis und Leiden ist kein Widerspruch. Lobpreis im Leiden ist der größte Lobpreis, den wir Gott bringen können. Lobpreis im Leiden überwindet das Leiden und ordnet es ein in das Große, was Jesus in unserem Leben und in dieser Welt tut. Wir brauchen manchmal auch das Leiden. Ich bin überzeugt davon, dass Gott sich im Leiden genauso verherrlichen kann und manchmal noch mehr verherrlicht als in einem Wunder. Ich habe vor einigen Tagen die Birgit Götz besucht, die ja von uns vom Christustreff auch ist und die jetzt gerade wieder eine ganz starke Therapie hat, Stammzellentherapie im Krankenhaus ist für mehrere Wochen wieder. Und wir haben so drüber gesprochen, wie das ist mit dem Leiden. Und für sie, für mich ist sie ein großartiges Zeugnis, wie sie festhält an ihrem Glauben. Auch an dem Glauben, dass Gott sie heilen kann. Auch an dem Glauben, dass Gebet wirkt. Aber auch in der Bereitschaft, dieses Leiden anzunehmen. Diesen Weg zu gehen. Großartig. Ich glaube, ein Mensch, der so mit Jesus lebt, der so verbunden ist mit Jesus, der bereit ist, im Leiden noch Gott zu preisen, ein größeres Zeugnis für Jesus gibt es nicht. Da kommt kein Wunder mit, finde ich. Vielleicht denken wir im Gebet an sie in den nächsten Tagen und Wochen, wo sie isoliert ist und viel durchmachen wird an Zerstörung ihres eigenen Körpers, muss man ja sagen, durch diese Stammzellentherapie. Und wir beten weiter, dass sie geheilt wird. Klar, das wünschen wir uns für sie, für die ganze Familie. Ein frommer Wunsch, Jesus als König, Jesus, der jetzt alles regelt, der die Römer vertreibt, der uns endlich Freiheit bringt. So werden die Jünger das gesehen haben. Jetzt ziehen wir endlich ein, jetzt können wir es den anderen zeigen. Das ist der König. Wir sind auf der Seite des Richtigen. Wir gehören zu dem, der alles ändern wird. Es ist aber auch eine Reaktion auf die unsichtbare Wirklichkeit. Jesus sagt das so und er sagt, als die Pharisäer sagen, sag deinen Leuten mal, die sollen wieder vernünftig werden, die sollen hier nicht so rumbrüllen. Das macht doch nur Aufruhr, das macht doch nur die Römer wild, wenn hier jemand kommt und den Anspruch hat, König zu sein. Das macht uns doch allen Probleme. Wieder ein Aufstand, das können wir doch gar nicht gebrauchen. Jetzt sag deinen Jüngern mal, die sollen endlich still sein. Und dann sagt Jesus, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Das Lob Gottes muss und wird sich durchsetzen. Durch alles hindurch. In der ganzen Kirchengeschichte, in der ganzen Menschheitsgeschichte hat sich das Lob Gottes immer wieder durchgesetzt. In allen Schwierigkeiten, in allen Nöten. Jesus ist der Herr. Ich habe viele Leute erlebt im Laufe meines Lebens, die begeistert dabei waren, die eine Zeit lang sehr begeistert von Jesus waren. Und das waren die Zeiten, wo es gut ging. Oder wo ihre Lebensphilosophie zu dem passte, was sie von Jesus wussten. Und ich habe auch schon viele erlebt, die genau dann umgedreht sind. Und Jesus hat das auch erlebt, auch bei seinen Jüngern und Nachfolgern, wo Menschen umdrehen, weil sie sagen, das, was Jesus sagt, was Jesus will, was Jesus lebt, was Jesus fordert, das will ich gar nicht. das passt nicht zu mir oder das passt nicht zu der heutigen Zeit oder es passt nicht mehr in unsere Gesellschaft. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Vielleicht kennt ihr dieses Lied noch. Er ist Herr. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die mir erzählt wurde, wo ich nicht dabei war, dass ein muslimischer Präsident eines islamischen, fundamentalistisch-islamischen Staates eingeladen war zu einer Eröffnungsfeier. Und die Christen, die da waren, haben dieses Lied gesungen. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr über unser Land. Sie haben dann den Namen ihres Landes eingesetzt. Und der Präsident, überzeugter Moslem, radikaler Verfolger der Christen, hat dieses Lied mitgesungen. Und alle haben sich gewundert. Er wusste wahrscheinlich selber nicht, warum er das mitsingt. Er war mitgerissen von diesem Lobpreis Gottes. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus der Herr ist. Auch der Teufel muss bekennen, dass Jesus der Herr ist. Weil das eine Tatsache ist, das ist ein Faktum. Durch seine Auferstehung ist es ganz klar, Jesus ist der Herr dieser Welt. Aber die oberflächliche Begeisterung, die verweht, die verwischt, die geht verloren, wenn man in Schwierigkeiten kommt. Und auch die Jünger werden das erleben, haben das erlebt. Dass da, wo es dann darum ging, bei Jesus zu bleiben im Leiden, dass sie dann schwach wurden. Zum Glück umkehren konnten, zurückkommen konnten, eine neue Chance bekamen und dann sogar die Apostel wurden, die Gemeinde Jesu nach vorne gebracht haben, die ersten Kirchen geleitet haben, die mit dafür gesorgt haben, dass das Evangelium aufgeschrieben wurde, dass wir es heute noch haben. Es gibt diese Chance der Umkehr. Aber Begeisterung alleine trägt nicht durch. Jesus weint über Jerusalem. Er sieht, was kommen wird. Er sieht, dass sein Weg ihn ins Leiden führt. Er sieht, dass dieser Weg seine Jünger ins Leiden führen wird. Und er sieht, dass dieser Weg Jerusalem ins Leiden führen wird. Christsein und Leiden, das widerspricht sich nicht, das gehört zusammen. Ich glaube, wir sollten Angst haben, wenn uns versprochen wird, dass wir immer gesund sind, dass wir immer reich sind, dass immer alles gut geht, weil das entspricht nicht dem, was Jesus gelebt und gelehrt hat. Jesus geht in das Leiden. Und er sagt, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Mit erhobenem Haupt in das Leiden hineingehen, im Leiden durchhalten, bei Jesus bleiben, ihn loben. Dieses dennoch halte ich mich an dir fest, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Amen.